SRF 1.
Uhr. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Guten Mittag. Donald Trumps Kehrtwende. Die USA wollen den Einsatz in Afghanistan verstärken. Nicht um das Land aufzubauen, sondern um Terroristen zu töten.
Wenn man sich dann verweigert, am Staatsaufbau mitzuarbeiten, dann macht man den möglichen eigenen Erfolg wieder zunichte.
Sagt dazu der Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig im Rendezvous-Gespräch. Das Erdbeben auf der italienischen Ferieninsel Ischia. Zwei Menschen sterben, über 2000 müssen evakuiert werden. Der Schaden ist erheblich. Dann dreimal Scheidung sagen und schon ist ein Muslim in Indien von seiner Frau geschieden. Jetzt nicht mehr. Das oberste Gericht stoppt diese frauenfeindliche Praxis. Und im Tagesgespräch haben wir Axel van Trotzenburg zu Gast. Er ist Vizepräsident der Weltbank und beschafft Geld für Entwicklungshilfe aller Art. Eine Schlüsselrolle, er spricht darüber um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Dominik Rolli mit den Nachrichten.
Hohe Managerlöhne stoßen bei Aktionären von Schweizer Firmen noch immer auf Widerstand, vor allem in der Finanzbranche. Das zeigt die jährliche Studie der Anlagestiftung Ethos. Bei den Finanzunternehmen wurden die Vergütungen für die Geschäftsleitung von den Aktionären im Schnitt mit knapp 80% gut geheißen, im Vergleich zu über 92% in den anderen Branchen. Der Widerstand dürfte auch deshalb so deutlich sein, weil in der Finanzbranche die Managerlöhne um 4% gestiegen seien, während die Gewinne im gleichen Zeitraum um 16% gesunken seien, wie Ethos schreibt. Der Versicherungskonzern Zurich streicht am Hauptsitz in Zürich Stellen. Bis im Herbst werde es im Bereich Finanzen und Controlling zu einem Stellenabbau kommen, sagte ein Sprecher des Versicherers nach entsprechenden Medienberichten. Letzte Woche habe das Management die Angestellten über die Maßnahme informiert. Wie viele Mitarbeiter von der Maßnahme tatsächlich betroffen sein werden, könne man noch nicht sagen. In Al-Raqqa in Syrien sind bei Luftangriffen der Anti-IS-Koalition mehr als 40 Zivilisten getötet worden. Das berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Seit Anfang letzter Woche seien insgesamt fast 170 Zivilisten ums Leben gekommen. Al-Raqqa gilt als Hochburg der Terrororganisation IS. Nach Schätzungen der UNO sind in der umkämpften Stadt 25.000 Zivilisten eingeschlossen. Auf Grönland hat die Feuerwehr den größten Flächenbrand gelöscht, der je auf der Insel beobachtet wurde. Das bestätigte der Chef der Feuerwehr. Die Torffläche im Westen Grönlands hatte bereits vor mehreren Wochen Feuer gefangen. Zum Schluss breiteten sich die Flammen über eine Fläche von 10 bis 15 Quadratkilometer aus. Laut dem dänischen Meteorologischen Institut fiel diesen Sommer auf Grönland bisher nur wenig Regen. Das habe die Vegetation austrocknen lassen. Warum die Torflandschaft in Brand geraten war, ist unklar. Bei einem Zugunglück in den USA sind mindestens 33 Menschen verletzt worden. In einem Vorort der Stadt Philadelphia ist ein Hochgeschwindigkeitszug gegen einen leeren Zug geprallt. Dieser war bei einer Haltestelle auf den Gleisen abgestellt. Das teilte die regionale Bahngesellschaft mit. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch nicht bekannt. Die norwegische Langlaufweltmeisterin und Olympiasiegerin Therese Johaug muss wegen Dopings eine 18-monatige Sperre absitzen. Das hat der Internationale Sportgerichtshof entschieden. Damit verpasst sie die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea. Ursprünglich war Johaug vom norwegischen Verband für 13 Monate gesperrt worden. Bei der Norwegerin war bei einem Test vor knapp einem Jahr das anabole Steroid Clostebol nachgewiesen worden. Es war in einer Creme enthalten, mit der Johaug einen Sonnenbrand auf den Lippen behandeln wollte. Das Wetter. Heute und morgen scheint meist die Sonne. Die Temperatur erreicht 25 bis 28 Grad, morgen bis 30 Grad. In den Alpen sind morgen Abend einzelne Regengüsse möglich.
Bisher hat US-Präsident Trump den Einsatz der US-Armee in Afghanistan für unsinnig gehalten. Man würde dort bloß Leben und Geld verschwenden. Jetzt hat er seine Meinung geändert. Er will das militärische Engagement in Afghanistan verstärken, und zwar ohne ein Ende in Aussicht zu stellen. Die USA wollen verhindern, dass Afghanistan zu einem Rückzugsort für Terroristen wird. Thomas Ruttig ist Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Kabul und Berlin. Ich habe ihn gefragt, US-Präsident Trump sagt, Ziel sei nicht zu helfen, den Staat Afghanistan aufzubauen, sondern Terroristen zu töten. Was halten Sie von dieser Strategie?
Ja, er sagt auch, dass er den Krieg in Afghanistan gewinnen will. Also das geht etwas weiter, denn Trump selbst differenziert ja auch zwischen Al-Qaida und dem Islamischen Staat, den er zerschlagen will, und den Taliban, den er nicht erlauben will, wieder an die Macht heranzukommen. Aber selbst wenn man den Krieg gewinne in Afghanistan, würde das noch lange nichts helfen, wenn der Staat, die Regierung, die dort existiert, nicht ordentlich funktioniert. Das tut sie im Moment nicht. Und wenn man sich dann verweigert, am Staatsaufbau oder institutionellen Aufbau, je nachdem, wie man das nennen will, mitzuarbeiten, dann macht man den möglichen eigenen Erfolg wieder zunichte.
Die USA befürchten ja, bei einem Truppenabzug könnte in Afghanistan ein Vakuum entstehen, das die Taliban und IS-Ableger füllen würden.
Naja, von einem Vakuum würde ich nicht sprechen. Die Taliban beherrschen ja schon bis zu 40% des afghanischen Territoriums. Und sie wollen selbst auch nicht, dass der Islamische Staat in Afghanistan einen Fuß auf den Boden kriegt, weil sie selber das für ihre eigene Domäne halten. Aber die Taliban, muss man dazu sagen, versichern auch immer, und sie haben das schon in einer ersten Reaktion jetzt auf die Trump-Rede gesagt, dass Afghanistan für kein Land in der Welt eine Gefahr sein wolle. Also die Taliban haben nach ihrem letzten Rückschlag, nachdem ihr Regime 2001 durch die Amerikaner gestürzt wurde, auch gelernt, dass sie sich nicht mit der Weltgemeinschaft anlegen. Und ich glaube auch, dass sie das ernst meinen. Das Problem ist nur, was bedeutet es für die Afghanen? Weil die würden dann ohne große Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft halt doch unter einem sehr rückschrittlichen Regime leben müssen.
Die Taliban haben aber auch mit einer Kriegsdrohung auf Trumps Ankündigung reagiert. Sie fordern einen kompletten Rückzug der US-Truppen. Heißt das, die Gewalt in Afghanistan dürfte jetzt eher weiter zunehmen?
Ja, ich rechne auch mit einer Eskalation, denn die neuen Truppen sollen den Krieg ja eskalieren und die Taliban an den Verhandlungstisch treiben. Eine Kriegsdrohung von Seiten der Taliban ist nichts Neues. Aus ihrer Sicht operieren sie ja auf heimatlichem Boden und die Amerikaner sind Interventen und sie führen diesen Krieg und nicht erfolglos. Obama hatte bis zu 140.000 westliche Soldaten und hat es nicht geschafft, die Taliban so zu schwächen. Die sind stärker heute militärisch als je zuvor. Da kommt man nur raus, indem man auf eine politische Lösung umschwenkt. Das zumindest hat Trump ja auch als eine seiner Optionen dargestellt. Aber da hängt dann wieder viel von Pakistan ab, ob die mitspielen.
Eben, Sie haben den erfolglosen oder einigermaßen erfolglosen Einsatz von 100.000 US-Soldaten erwähnt. Jetzt hat Donald Trump nicht ausdrücklich gesagt, er wolle die bisher rund 8.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten mit weiteren Männern und Frauen verstärken. US-Medien rechnen aber mit etwa rund 4.000 zusätzlichen Soldaten. Was könnte denn mehr Personal in Afghanistan bringen?
Ja, das soll die besten Einheiten in den afghanischen Streitkräften stärken durch mehr direktere Beratung und Ausbildung. Das ist natürlich nicht falsch, weil letztendlich müssen die Afghanen sich selbst verteidigen. Aber wie gesagt, es reicht eben nicht, den Krieg militärisch zu gewinnen. Man muss dann auch Strukturen, Institutionen zu Hause haben, die effektiv sind und die Probleme lösen, die eigentlich ein Problem sind, dass Afghanistan nämlich ein sehr, sehr armes Land ist mit 60% der Bevölkerung unter oder nahe der Armutsgrenze und die sind Afghanistan niedriger als in der Schweiz. Und die werden sich nur hinter ihre Regierung stellen, wenn ihr Leben sich verändert.
Sagt Afghanistan-Kenner Thomas Rutig. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Weibeln für eine Bundesratskandidatur. Ignacio Cassis, Isabel Morey und Pierre Mode präsentieren sich im Zug der FDP-Basis und dem Volk, obwohl dieses gar nichts zu sagen hat. Etwas zu sagen haben will indes Verena Lopsiger aus Interlaken.
Es wird das 8. Weltwunder geben, Frau Lopsiger im Bundesrat.
Frau Lopsiger, eine von jenen wenigen No-Names, die sich der Bundesratswahl stellen wollen. Wir haben sie getroffen. Und die Schweiz ist seit 25 Jahren Mitglied der Weltbank. Aber was macht die eigentlich genau?
Habe ich eigentlich nicht eine grosse Idee, was die Weltbank macht.
Gelder regulieren? Nein, ich weiss es nicht genau.
Wir haben Antworten kurz vor eins. Zuerst Italien. Ein Erdbeben hat gestern Abend auf der Ferieninsel Ischia Bewohner und Feriengäste aufgeschreckt und auch Geologen überrascht. Bereits kommt Kritik auf, dass ein eher schwaches Beben doch beträchtlichen Schaden anrichten konnte. Aus Rom berichtet Jan-Christoph Kitzler von der AD.
Die Einsatzkräfte werden als Helden gefeiert. Sie haben jetzt auch die letzten beiden Kinder aus den Trümmern befreit, die stundenlang verschüttet waren. Die Zahlen sind nun offenbar endgültig. 2 Tote und 35 Verletzte hat das Erdbeben der Stärke 4,0 gefordert. Im Norden von Ischia gibt es die größten Schäden und von Normalität ist die Ferieninsel immer noch weit entfernt, sagt Angelo Borelli, der Chef des italienischen Zivilschutzes. Gestern Abend konnten schon über 1000 Menschen abreisen, die Ischia verlassen wollten. Heute früh haben wir die Hilfe für die Bevölkerung organisiert. Am Nachmittag sehen sich Spezialisten die Hotels an, ob sie stabil sind und ob dort von heute Abend an Menschen untergebracht werden können. Das Problem ist, bis die Wissenschaftler dieses Erdbeben verstanden haben, wird es noch Tage dauern. 14 leichtere Nachbeben hat es gegeben und noch ist nicht klar, ob der schwere Erdstoß von gestern Abend der Höhepunkt einer Serie von Erdstößen war oder nur der Auftakt. Das Risiko besteht jedenfalls, sagt Carlo Doglioni, der Präsident der italienischen Erdbebenwarte. Keine Entwarnung, weitere Beben können folgen.
Sicuramente non si può dire che sia esaurito. Certamente ci possono essere delle scosse, delle repliche.
Und während sich die Menschen noch über die Geretteten freuen, darüber, dass viele auf Ischia mit dem Schrecken davongekommen sind, wird wieder einmal klar, dass die Probleme auch hausgemacht sind. Allein in Kampanien, der Region, zu der Ischia gehört, soll es mehr als 200.000 illegal errichtete Häuser geben. Die meisten von ihnen werden Erdbebenstandards nicht genügen. Und auch auf Ischia soll es laut Umweltverband Ligambiente rund 600 illegal gebaute Häuser geben. Auch Fabrizio Pistolesi, der Generalsekretär der italienischen Architektenkammer, hält das für ein Problem. Das ist ein Gebiet, das für sein Erdbebenrisiko bekannt ist. Und dann gibt es auf Ischia zwei Probleme. Erstens sind sehr viele Gebäude errichtet worden, lange bevor es Richtlinien zum erdbebensicheren Bauen gab. Und zweitens sind sehr viele Gebäude illegal errichtet worden.
Gut 170 Millionen Muslime leben in Indien. Sie sind nach den Hindus die zweitgrößte Glaubensgruppe im Land. Ihre Männer haben sich bis jetzt ganz einfach von ihren Frauen scheiden lassen können. Den Wunsch dreimal aussprechen, schreiben oder per SMS schicken, genügt. Doch dieser Schnellscheidung schiebt das oberste indische Gericht nun einen Riegel. Ich habe Tom Guterson in Mumbai gefragt, wie begründet das Gericht dieses Urteil?
Ja, die spontane Scheidung, sagt das Gericht, die sei verfassungswidrig. Und es geht da vor allem um den Gleichberechtigungsartikel in der Verfassung und um das Recht für jeden, ein faires und freies Leben zu führen. Das Gericht fordert nun die Regierung auf, ein neues Scheidungsgesetz für Muslime zu erlassen. Und da hat einer der obersten Richter auch gesagt, dass zum Beispiel eine 6-monatige Aufschiebung der Scheidung möglich ist. Also dass man wohl immer noch dreimal Talak sagen darf, dass dann aber die Wirkung der Scheidung erst 6 Monate später in Kraft tritt.
In über 20 muslimischen Ländern ist die Praxis dieser Schnellscheidung, eben dieses dreimal Talak sagen können, bereits verboten, so auch in Bangladesch und Pakistan. Warum hat man sich in Indien überhaupt bis heute nach islamischem Recht scheiden lassen können?
Ja, es geht da um Minderheitenschutz. In Indien leben Hindus, Christen und Muslime. Sie machen etwa 14% der Bevölkerung aus. Und die Gesetze nach indischem Recht bieten eigentlich die Freiheit, dass jede religiöse Gruppe nach ihren eigenen Rechten leben darf. Vor allem in so persönlichen Angelegenheiten wie Ehe, Scheidung und Erbe. Laut dem Koran kann man sich mit diesem Triple Talak scheiden lassen. Und nun hat das oberste Gericht entschieden, dass die persönlichen Rechte der Frauen höher zu gewichten sind als die religiösen Rechte.
Wie weit verbreitet ist diese Art, sich scheiden lassen, denn überhaupt in Indien?
Es gibt keine offiziellen Statistiken über, wie viele Scheidungen mit diesem Talak vollzogen werden, weil viele Muslime sich auch ganz einfach scheiden im Gericht, so wie wir das kennen. Tendenziell kann man sagen, dass muslimische und christliche Paare sich eher scheiden oder mehr scheiden als hinduistische. Aber das hat auch mit der hinduistischen Tradition zu tun, die eigentlich gar keine Scheidung kennt. Also generell kann man sagen, es wird relativ wenig geschieden in Indien, in allen religiösen Gruppen. Ob dieses Triple Talak wirklich so oft angewendet wurde, das würde ich bezweifeln.
Es waren muslimische Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Schnellscheidung gekippt wird. Für sie ist es nun ein großer Erfolg. Wie sieht es aber in der gesamten muslimischen Gesellschaft in Indien aus? Wie wird das Gerichtsurteil dort aufgenommen?
Ja, in der muslimischen Gesellschaft wird das kritisch aufgenommen, auch unter den Gegnern dieses Triple Talaqs. Man befürchtet nun eine zu große Einflussnahme der Regierung, welche sich jetzt in die Rechte der Muslime einmischen kann. Das Gericht hat ja die Regierung nur aufgefordert, ein Scheidungsrecht nach islamischem Muster zu verfassen. Und die Regierung im Moment ist ja eine hindu-nationalistische. Und da befürchten viele Muslime, dass das nun der Anfang ist von weiteren Beschneidungen des islamischen Rechts in Indien.
Und kann der indische Staat das Gesetz dann auch in der Praxis umsetzen?
Das würde ich bezweifeln. Gerade auf dem Land, wo viele Muslime leben, gibt es oft eigene Verwaltungsformen, eigene Formen von Regierungen. Und dort lebt immerhin die Hälfte der Bevölkerung. Ich würde sehr bezweifeln, dass dieses Gesetz oder dass Gesetze allgemein, die von Delhi auskommen, bis wirklich in die hintersten Ecken des Landes vordringen können.
Einschätzungen von Tom Guterson, unserem Korrespondenten in Indien. Ignacio Cassis, Isabel More oder Pierre Maudet. Alle drei oder zwei von ihnen dürften in 10 Tagen auf dem offiziellen FDP-Wahlticket für den Bundesrat stehen. Wer, das wird von der FDP-Fraktion im Bundeshaus entschieden. Gewählt wird der oder die Neue dann von der Vereinigten Bundesversammlung. Obwohl das Volk also nichts zu sagen hat, touren die drei Kandidierenden diese Woche durchs Land. Die FDP nennt es Roadshow. Erste Station war gestern Abend Zug. Cordin Vinzenz war dabei.
Von einer Roadshow habe er etwas anderes erwartet, meint Kandidat Ignacio Cassis im Foyer des Zuger Parkhotels. Das hier sei eher
ein Room Show, ein Show in einem Saal. Also ich habe mich etwas anderes vorgestellt.
Aber immerhin füllt sich das Foyer allmählich, wobei sich die allermeisten als FDP-Lokal- oder Bundespolitiker, einfache Mitglieder der Partei oder zumindest FDP-Sympathisanten herausstellen.
Ich bin mal Präsident von der FDP vom Kanton Zug und habe einfach Interesse am politischen Geschehen, oder?
Kantonalvorstand und ja, so aktiv Wahlkampfstreffen, so Sachen.
Und es ist natürlich auch eine Art der Solidarität, wenn man in einem Verein ist oder in einer Partei, wenn dann die Partei oder der Verein etwas macht, dann kommt man sicher und zeigt auch sein eigenes Gesicht.
Ein bisschen Pflichtgefühl also, gemischt mit viel Neugier.
Weil es eine einmalige Gelegenheit ist, die 3 Hauten anzusehen. Also auf 10, 20 Meter Distanz zu denen zu sein und es mal zuzuschauen.
Und auch für die drei Bundesratskandidierenden ist es Neuland. Es sei das erste direkte Aufeinandertreffen in dieser Konstellation, stellen Pierre Maudet, Isabel Moret und Ignacio Cassis fest, als sie sich die Hände schütteln. Dann beginnt das Gespräch auf dem Podium, im kleinen, aber doch sehr vollen Saal vor etwa 100 Leuten. Es wird kein Streitgespräch, dafür stehen sich die drei politisch zu nahe. Zum Thema gemacht werden die bekannten Etiketten der Tessiner, die Frau, der Junge und die Unterschiede beim Stichwort Führungserfahrung. Pierre Maudet spielt hier die Karte Regierungsrat.
Für mich die Mehrwert meiner Kandidatur wäre eben die Erfahrung als Exekutivmitglied, 5 Jahre in der Stadt Genf und dann 5 Jahre in einer Regierungsrat.
Isabel Moret erinnert daran, dass sie mal Vizepräsidentin der FDP Schweiz gewesen sei, damals noch keine 40.
Ich konnte es führen und mit so starker Persönlichkeit führen. Das heisst, ich habe Führungskapazität.
Und Ignacio Cassis führt seine Funktion im Parlament ins Feld, Chef seiner Fraktionskolleginnen und Kollegen.
Man kann sie nicht befehlen. Das wäre schön. Man muss sie überzeugen, sich Zeit nehmen. Diese Arbeit ist die Arbeit des Fraktionschefs. Im Bundesrat wird es nicht viel anders.
Nach einer Stunde ist dieser offizielle Teil vorbei. Jetzt können sich die Kandidierenden und das Publikum mischen. Das macht der Tessiner Cassis sehr routiniert. Er kommt rasch mit italienischsprachigen Zuschauern ins Gespräch und dann mit dem regionalen FDP-Nachwuchs.
Gutes Momentum bei den Jungen bei uns. Ist
ja, also überall im Tessin haben wir bei den letzten Wahlen, der größte Aufschwung war bei den jungfreisinnigen Tessin.
Isabel Moret dagegen schüttelt lediglich freundlich ein paar Hände und muss dann gehen.
Ciao, ciao.
Sie haben noch eine lange Fahrt vor sich. Pierre Modet unterdessen bekommt auffallend viel Zuspruch.
Ich habe alle drei noch nie gesehen, persönlich.
Okay.
Speed-Dating-Verfahren war das ja. Resultat erklärt.
Okay. Besten Dank.
Und auch bei anderen Leuten hat der Genfer gepunktet, vor allem bei denen, die noch keinen Favoriten hatten. Wieder andere sehen den Tessiner vorne.
Am überzeugendsten ist für mich sehr wahrscheinlich der Herr Cassis gewesen, der klare Standpunkte aufgezeigt hat.
Isabelle More erwähnen vor allem Frauen nach diesem Abend positiv. Viele Männer und Frauen sagen aber auch, es würde ihnen doch sehr schwer fallen, sich zu entscheiden.
Also ich müsste da zuerst mal eine schlaflose Nacht hinter mich bringen. Es ist ganz schwierig, muss ich sagen.
Und so scheinen nach diesem Abend nach wie vor viele in der FDP-Basis zumindest ganz zufrieden damit, dass es nicht das Volk ist, das den Bundesrat wählt.
Speed-Dating für den Bundesrat, Cordin Vinzenz hat aus Zug berichtet. Ja, in den Bundesrat, das wollen auch andere, solche, die niemand kennt. Eine Handvoll Schweizer Bürgerinnen und Bürger hat sich gemeldet für die Nachfolgewahl von Didier Burkhalter. Diese No-Names haben allerdings nicht den Hauch einer Chance und werden am Wahltag nicht einmal namentlich vorgestellt. Was treibt sie an? Eine, die ihre Kandidatur gleich selbst publik gemacht hat, ist Verena Lopsiger aus Interlaken. Inlandredaktor Peter Maurer hat sie getroffen, hinter dem Bundeshaus.
Sie steht zwar auch hier nicht im Rampenlicht, sondern einfach in der Augustsonne auf der Bundesterrasse. Und die Kameras in der Nähe gehören auch nicht Pressefotografen, sondern japanischen Touristen. Spielt keine Rolle. Sie genießt einfach den Moment hier. Es ist gut, genau jetzt, das Leben, es ist leicht. Das Leben, das meistens doch schwer ist. Sie schaut in den Himmel und sagt:
Es wird das achte Weltwunder geben, Frau Lopsiger im Bundesrat.
Das glaubt sie doch selber nicht, diese Frau Lopsiger, Verena, 58-jährig.
Ja, mal, das ist jetzt auf den Job, den ich mich bewerbe.
Und was, wenn jetzt einer der amtierenden Bundesräte hier leibhaftig vorbeikäme?
Er würde sie grüssen. Ja, fragen, wie es geht vielleicht noch. Was soll denn ein Bundesrat etwas mehr sein als jeden anderen Bürger in der Schweiz? Ich will jetzt so Bundesrätin werden. Ob wir mal einen Job tauschen?
Das Problem dabei, Lopsiger hat gar keinen Job zum Tauschen, ist seit 10 Jahren arbeitslos. Gut ausgebildet zwar, Fähigkeitsausweise, Diplome, Zeugnisse, kaufmännische Angestellte, Personalfachfrau.
Ich bewerbe mich. Mit der Bewerbung kommt gerade wieder eine Absage.
Das mache sie fertig, das mache sie wütend. Davon will sie berichten, davon hätten die hier im Bundeshaus doch keine Ahnung.
Dass es in unserer Schweiz in 50-Jährige gibt, ohne Zukunftsperspektive, ohne Arbeit, so wie ich, die eine Ausbildung gemacht haben, die doch sicher einfach ein Recht haben auf ein anständiges Leben. Wie wollen die Leute noch ihre Krankenkassen, die Steuern, wie wollen sie ihren Lebensunterhalt zahlen?
Die Stimme zittert, mitunter der ganze schmale Körper. Wovon lebt diese Frau, die etwas Gehetztes, Getriebenes, Nervöses hat?
Von der Witwerrente und von der Ergänzungsleistung.
Und das reicht?
Ja, ich probiere einfach, zum Beispiel halt meine Kleider zum Viertelpreis in der Migros zu kaufen oder die Schuhe. Oder?
Das Leben der Verena Lopsiger, was ist das für ein Leben?
Ein Riesenkampf.
Ihr Mann starb an Krebs. Ihre erwachsene Tochter hat autistische Züge, ist psychisch behindert im Heim. Die Brüche, die Verwerfungen, die Narben im Leben von Lopsiger sind groß und spürbar. Und jetzt will sie Bundesrätin werden.
Ich will eine Bundesrätin mit Herz sein. Und ich will für die armen Schweizer da sein. Und nicht für Brüssel.
Da ist es und kommt immer wieder hervor. Das Gespenst von Brüssel, die EU, die Fremden, die zu uns kommen, die Angst davor. Was haben Sie gegen die Ausländer, Frau Lopsiger?
Nichts, gar nichts. Nicht, aber ich habe wirklich nichts gegen die Ausländer. Aber wir sind in der Schweiz geboren und müssen doch für die Schweizer schauen.
Deshalb, genau deshalb will sie in den Bundesrat.
Weil ich Masseneinwanderungsinitiativen endlich einmal umsetzen.
Die Politik der Verena Lopsiger. Mit Leserbriefen hat es angefangen, dann links Mitglied bei der SP, kurze Zeit Gemeindeparlamentarierin, Schluss damit. Dann rechts außen, Mitglied beim Alpenparlament, wo krude Verschwörungstheoretiker zu Wort kommen. Schluss, auch damit. Jetzt stehe sie in der Mitte, bei sich. In keiner Partei sei unabhängig eine Kämpferin, die in die Landesregierung wolle. Sagen da die Leute nicht, die Lobsiger, die spinnt?
Also das habe ich jetzt eigentlich nie gehört, dass sie gesagt haben, die Spinne. Sie haben jeher mich zuerst angeschaut und dann gerade weggeschaut.
Manchmal sei sie einsam.
Manchmal schon, ja.
Manchmal sei sie isoliert.
Irgendwie gehe ich auf das Internet und halt dort irgendwie kommunizieren.
Wann ist diese Frau glücklich?
Wenn ich kämpfen für etwas.
Jetzt für ihre Bundesratskandidatur. Allen National- und Ständeräten hat sie ihr Bewerbungsdossier geschickt. Kaum jemand wird es anschauen und schon gar nicht die Stimme für Lobsiger erheben, geschweige denn ihr die Stimme geben. Verena Lobsiger dreht sich um, schaut einen Moment lang das Bundeshaus an und sagt:
Ja, das ist mein neuer Arbeitsplatz.
Sie glaube an Wunder. Und die Hoffnung, so sage man doch immer, sterbe zuletzt.
Also wenn man die Hoffnung verliert und kein Ziel mehr verfolgt, ob jetzt das ein Hirngespinst ist oder ein tatsächliches Ziel oder eine Erfindung und an der arbeitet, das erhält einem manchmal am Leben und am Überleben.
Vier Minuten vor eins. Vor 25 Jahren ist die Schweiz dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank beigetreten. Der damalige Finanzminister Otto Stich wollte das unbedingt, damit die Schweiz auf internationalem Parkett mehr Gewicht erhält. Sie war damals noch nicht UNO-Mitglied. Der Schweizer Beitritt zur Weltbank wird heute und morgen in Bern zelebriert. Was aber wissen die Leute hierzulande über diese Weltbank und welchen Nutzen zieht die Schweiz aus der Mitgliedschaft? Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Über die Weltbank, das zeigt diese kleine, nicht repräsentative Straßenumfrage, wissen die Leute hierzulande wenig.
Habe ich eigentlich nicht eine grosse Idee, was die Weltbank macht. Ich nehme an, es ist ein übergeordnetes Bankensystem oder Bankenwesen. Aber nein, nicht wirklich.
Gelder regulieren? Nein, ich weiß es nicht genau. Aber sehr wahrscheinlich.
Die Ratlosigkeit überrascht nicht. Die Weltbank ist praktisch aus den Schlagzeilen verschwunden. Vor über 10 Jahren war das anders. Es gab Proteste gegen sie, da sie beispielsweise gigantische Staudammprojekte finanzierte, die sich als überdimensioniert, umweltschädlich und unsozial entpuppten. Das macht sie heute nicht mehr. Die Gründung der Weltbank geht auf das Jahr 1944 zurück. Europa lag in Trümmern. Es brauchte eine Bank, die den Wiederaufbau finanzierte. Die ersten Weltbankkredite gingen deshalb an kriegszerstörte Länder wie Frankreich oder Luxemburg. Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte finanzieren, das ist immer noch eine Hauptaufgabe der Weltbank, auch wenn sich ihre Aktivität vor allem in die dritte Welt verschoben hat. Die Schweiz habe durchaus Akzente gesetzt, sagt Raimund Furrer, zuständig für die Weltbank im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Das kann im Bereich Klima beispielsweise, wo wir sehr aktiv gewesen sind und weiterhin sind, dass wir die Bank in Pflicht nimmt, dass sie zum Klimadossier ihren Beitrag leistet.
Fast alle Staaten mit Ausnahme Liechtensteins und ein paar anderer Miniländer sind bei der Weltbank dabei.
Zwischenzeitlich sind 189 Länder Mitglied der Bretton Woods-Institution, also auch der Weltbank. Wenn die Schweiz dort nicht mitmachen würde, das würde in der internationalen Gemeinschaft nicht verstanden.
Die Schweiz würde bei einem Abseitsstehen auch in anderen internationalen Gremien weniger Gehör finden, ist Furrer überzeugt. Die Schweiz finanziert Entwicklungsprojekte direkt in sogenannten Schwerpunktländern. Zum anderen überweist sie der Weltbank, wie alle anderen Mitglieder auch, alle 3 Jahre einen namhaften Beitrag. Seit den 60er Jahren sind das 6 Milliarden Franken. Hätte die Schweiz dieses Geld nicht auch in Eigenregie in ihre Projekte investieren können, statt den Umweg über die Weltbank zu wählen? Raimund Furrer.
Nach meiner festen Überzeugung braucht es beides. Gewisse Unterfangen können wir auf der bilateralen Schiene sehr gut angehen. Andere Unterfangen sind von ihrer Komplexität, von ihrer Größe her, verlangen sie danach, dass es größere Institutionen gibt. Da ist die Weltbank wahrscheinlich die größte und die wichtigste Institution, die dort auch Leadership zeigt.
Klima- und Energieprojekte beispielsweise benötigten derart große Summen und derart viel Fachwissen, so Raimund Fohr. Das könnte die Schweiz nie alleine aufbringen. Im Rahmen der Weltbank mit ihrer Finanzkraft und ihrem immensen Wissen sei das aber möglich. Davon profitiere auch die Schweiz, weil die Projekte besser und effizienter würden.
Die Schweiz bei der Weltbank ist auch Thema im Tagesgespräch, gleich auf SRF 1 und 4. Wir haben den Weltbank-Vizepräsidenten Axel van Trotzenburg zu Gast. Nach den Schlagzeilen, heute mit Dominik Rolli.
Bei Schweizer Unternehmen gibt es Widerstand gegen hohe Managerlöhne, vor allem im Finanzsektor. Bei Finanzfirmen hätten die Aktionäre die Vergütungen für die Geschäftsleitung im Schnitt mit 80% angenommen, im Vergleich zu über 92% in den anderen Bereichen, schreibt die Anlagestiftung Ethos. US-Präsident Donald Trump ist mit seiner neuen Afghanistan-Strategie auf Zustimmung gestoßen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani sprach von einem historischen Tag. Und auch die NATO und Großbritannien begrüßen Trumps Entschluss, die Truppen aus Afghanistan vorläufig nicht abzuziehen. Und nach dem Erdbeben auf der süditalienischen Insel Ischia sind zwei der drei verschütteten Kinder aus den Trümmern gerettet worden. Das Beben der Stärke 4 forderte mindestens 2 Tote und rund 40 Verletzte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.